Das sind unglaubliche Anstrengungen, die die Mütter leisten müssten. Und das ist Schwerarbeit, also Schwerstarbeit sogar, kann man sagen, dieses alles zu bewältigen. Aber sie schaffen das. Das ist enorm, welche Kraft die Frauen dann vor allen Dingen auch entwickeln, um ihre Situation zu bewältigen. Das aber auch eben, ja, zum Teil auch auf Kosten ihrer Gesundheit.
Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Anna Lammer, ich bin Kulturwissenschaftlerin, Fachkraft für Palliativcare für Kinder und Jugendliche und Projektleiterin der Landesstelle Baden-Württemberg Palliativcare für Kinder und Jugendliche hier am Hospiz in Stuttgart. Die Diagnose einer schweren Erkrankung verändert im Leben einer Familie alles. Hier im Podcast Wegbegleiter wollen wir über Themen sprechen, die Sie als Familie mit einem schwerkranken Kind beschäftigen. Welche zusätzlichen Angebote Sie unterstützen und entlasten können, erfahren Sie ebenfalls bei der Landesstelle. Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf oder schauen Sie auf unsere Website.
Ja, wir haben heute wieder einen sehr spannenden Expertenbeitrag bei Wegbegleiter. Und zwar ist Frau Dr. Christa Büker zu Gast. Sie ist gelernte Krankenschwester und hat Pflegemanagement und Gesundheitswissenschaften studiert und ist seit 2015 Professorin für Pflegewissenschaften an der Hochschule in Bielefeld. Ja, und sie beschäftigt sich seit vielen Jahren wissenschaftlich mit den besonderen Herausforderungen und auch Unterstützungsbedarfen von Familien mit einem schwer kranken oder behinderten Kind. Herzlich willkommen, Christa Büker. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können und mehr über Ihre spannende Forschungsarbeit erfahren.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass Sie mich angefragt haben für diesen Podcast. Das Thema liegt mir einfach auch sehr am Herzen. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Laut dem Statistischen Bundesamt sind in Deutschland ca. 3,4 Millionen Menschen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes pflegebedürftig. Und unter ihnen sind knapp 114.000 Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren, die vor allem zu Hause versorgt und gepflegt werden. Die Ursachen für eine kindliche Pflegebedürftigkeit sind sehr vielfältig und vor allem unterscheiden sie sich auch sehr deutlich von denen von älteren Menschen. Und natürlich sind dann auch die Anforderungen an die Betreuung sehr speziell und werden größtenteils tatsächlich von den Familien und zumeist von den Müttern selbst gestemmt. Mich würde zum Einstieg, bevor wir in das Thema und auch die Herausforderungen und Belastungen, die durch die Pflege entstehen, einsteigen, interessieren, wie es dazu kam, dass Sie Ihren Forschungsschwerpunkt auf dieses ganz besondere Thema gelenkt haben. Weil es ist ja doch ein Randthema, es ist eine kleine Zielgruppe.
Ja, genau, das Randthema, das stimmt. Ich habe ja als Krankenschwester gearbeitet und ich habe viele Jahre in der ambulanten Pflege gearbeitet und habe an der Stelle immer schon gesehen, wie wichtig pflegende Angehörige für die Versorgung einer pflegebedürftigen Person sind und dass man pflegende Angehörige eigentlich viel zu wenig in den Blick nimmt. Und dann hatte ich eben einige Jahre später das Glück, dass ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Bielefeld gearbeitet habe, am Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld. Und dort war ich in einem Forschungsprojekt tätig, in dem es um die Begutachtung von Pflegebedürftigkeit bei Kindern ging. Und im Rahmen dieses Forschungsprojektes habe ich Interviews geführt mit Familien, mit einem pflegebedürftigen Kind. Und vor allen Dingen waren das dann die Mütter. Die Väter waren bei den Interviews selten dabei. Und da ist mir eigentlich auch deutlich geworden, welche ganz speziellen Bedarfe diese Familien und eben auch die Mütter haben. Und dass sie sich deutlich unterscheiden von pflegenden Angehörigen, die sich eben in der Familie um ein älteres Familienmitglied kümmern, welches pflegebedürftig ist. Und das hat mich eben auch dazu gebracht, dieser Randgruppe, wie Sie gesagt haben, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und das hat dann auch meine Idee befördert, im Promotionsvorhaben eben mich mit pflegenden Angehörigen und dann eben speziell mit pflegenden Müttern zu beschäftigen. So ist das gekommen.
Die Geburt eines Kindes mit einer schweren Behinderung oder auch Erkrankung verändert ja das Leben einer Familie nachhaltig. Ja. Können Sie aus Ihrer Erfahrung genauer beschreiben, in welcher Situation sich die Familien befinden?
Ja, es handelt sich ja um junge Familien und die haben eben auch einen ganz besonderen Alltag. Der Alltag besteht eben auch daraus, sich um die Kinder zu kümmern. Da sind ja oftmals auch Geschwisterkinder. Beide sind in aller Regel berufstätig. Also es ist normalerweise ein richtiger, ja, normaler Familienalltag. Und dann geschieht es, dass ein Kind mit einer Behinderung oder einer schweren chronischen Krankheit geboren wird oder dass man eben im Laufe der Zeit feststellt, das Kind hat eine schwere gesundheitliche Beeinträchtigung. Und dann ändert sich dieser Familienalltag ganz stark und es gibt eine ganze Menge an Herausforderungen zu bewältigen. Die liegen nicht nur im Bereich jetzt der Pflege und Betreuung des Kindes, sondern es geht plötzlich auch darum, dass man bestimmte medizinische Maßnahmen bei dem Kind durchführen muss. Man muss auf Medikamenteneinnahme achten. Manche Kinder haben auch eine technikintensive Versorgung. Das heißt, sie bekommen eine Magensonde oder sie liegen an einem Überwachungsgerät. Man muss plötzlich mit ganz vielen Leuten aus dem Gesundheitsbereich kommunizieren, mit Ärzten, mit Pflegenden, mit Therapeuten. Man muss mit Kostenträgern verhandeln, man muss Behördengänge und Antragstellungen vornehmen. Alles Dinge, die man jetzt vorher noch so gar nicht im Blick hatte. Man braucht vielleicht Hilfsmittel. Das Kind hat in aller Regel viele Therapien. Dort muss es natürlich hingebracht werden. Therapien müssen auch zu Hause oft weitergeführt werden. Also die Mütter oder die Eltern führen zu Hause noch viele therapeutische oder fördernde Maßnahmen durch. Häufig müssen die Kinder auch ins Krankenhaus. Also das ist auch typisch, dass häufige Krankenhausaufenthalte anstehen, wo die Mütter die Kinder natürlich auch in aller Regel begleiten. Und dieses alles muss dann noch in Einklang gebracht werden mit dem üblichen Alltagsmanagement. Also es gibt ja noch normale Haushaltspflichten. Es gibt Geschwisterkinder eventuell. Es gibt eine Berufstätigkeit. Man hat auch selbst noch Ansprüche natürlich auf Freizeit und Erholung und das alles zu bewältigen, das ist ein enormer Kraftaufwand für die Familien und eben auch speziell für die Mütter. Mhm.
Ja, Sie haben es ja gerade auch beschrieben, also eigentlich dreht sich ja dann plötzlich von Geburt an alles um das behinderte oder erkrankte Kind. Also Alles muss darum irgendwie aufgebaut werden. Der ganze Alltag, die ganze Versorgung muss irgendwie geleistet werden. Und unser Versorgungssystem konzentriert sich ja eigentlich überwiegend auf die gesundheitlich beeinträchtigte Person, sage ich jetzt mal.
Ja.
Wo sehen Sie denn speziellen Unterstützungsbedarf oder auch Handlungsbedarf, gerade in der Unterstützung der Eltern, speziell der Mütter?
Den gibt's an verschiedenen Stellen. Zunächst einmal das Allerwichtigste ist, dass die Familien irgendwo eine zeitliche Entlastung erfahren. Also dieser rund um die Uhr Versorgungsbedarf des Kindes führt eben dazu, dass die Mütter wirklich oft nichts anderes mehr machen können. Sie geben oft ihre Berufstätigkeit auch auf. Sie haben kaum noch Zeit für irgendwelche Hobbys oder für die Freizeitgestaltung, für die Pflege von Freundschaften. Also sie sind im Grunde rund um die Uhr eben auch mit der Versorgung des Kindes beschäftigt. Und ein wichtiger Bedarf ist eben die zeitliche Entlastung zur eigenen Regeneration, um dann auch wieder Kraft zu haben für diese vielfältigen Aufgaben, die vor einem stehen. Also ein ganz wichtiger Bedarf ist eben auch Auszeiten für die pflegenden Mütter und dann eben auch Dinge wie Unterstützung im Umgang mit Kostenträgern und Behörden. Das ist für die Familien auch eine große Hürde oftmals. Man spricht oft von so einem ständigen Kampf, auch den die Familien haben, wenn es um Genehmigungen geht, von Hilfsmitteln beispielsweise. Häufig werden Dinge erstmal abgelehnt, dann müssen die Eltern in den Widerspruch. Das sind Dinge, die enorm viel Kraft fordern. Und diese Kraft, die muss zusätzlich aufgebracht werden in dem ganz trubeligen Alltag, den man sowieso schon hat. Also an der Stelle ist sicherlich Unterstützung nötig, auch in Form einer Art Begleitung durch unser Gesundheitssystem. Also wir haben ein durchaus gut ausgebautes Gesundheitssystem in Deutschland, da können wir froh sein. Aber es ist ein sehr komplexes System. Und dieses System zu durchschauen, wenn man damit vorher noch nicht groß was zu tun hat, das ist unglaublich schwierig. Und da sind die Eltern erstmal so auf sich gestellt und versuchen dann eben selber auch ihren Weg zu finden. Und das ist eine enorme, auch das ist eine enorme Kraftanstrengung. Dann gibt es auch sicherlich einen großen Informations- und Beratungsbedarf über die Erkrankung oder Behinderung des Kindes selbst. Über was ist das für eine Erkrankung oder Behinderung? Wie wird sie sich entwickeln? Wie kann ich in den nächsten Jahren, was erwartet mich da? Wenn ein Kind größer wird, dann gibt es immer wieder auch Übergänge. Das heißt, das Kind kommt in die Schule, es kommt in die Pubertät, es steht irgendwann die Frage auch an Berufstätigkeit, Auszug aus dem Elternhaus. Also da sind immer wieder Phasen, wo die Familien vor Entscheidungen stehen, wo sie vor ganz großen Herausforderungen stehen. Und auch an solchen Stellen brauchen sie irgendwie Beratung, Begleitung, Information, wie kann es weitergehen. Wichtig ist sicherlich auch so der Unterstützungsbedarf in Richtung Selbsthilfe. Wo finde ich eine Selbsthilfegruppe? Vielleicht für eine sehr spezielle Behinderung des Kindes. Häufig sind ja auch sehr seltene Erkrankungen oder Behinderungen gerade im kindlichen Bereich zu finden. Also wo finde ich da zum Beispiel eine passende Selbsthilfegruppe? Und dann Unterstützungsbedarf, vielleicht noch so als letzter Punkt, geht auch in Richtung psychosoziale Unterstützung. Also diese besondere Lebenssituation, in der ich mich jetzt als Eltern befinde, dass ich da eine gewisse Begleitung erfahre, ohne dass jetzt die Eltern da irgendwie pathologisiert werden, sondern dass man einfach wirklich eine notwendige psychosoziale Unterstützung leistet, um das gesund gemeinsam zu bewältigen.
Sie haben jetzt viele Maßnahmen genannt, also gerade auch zeitliche Entlastung oder auch Begleitung oder Unterstützung bei den ganzen Anträgen. Psychosoziale Unterstützung, Begleitung, gibt's diese Angebote?
Es gibt gewisse Angebote, aber ich denke, es gibt zu wenig Angebote. Also wir haben zum Beispiel, was die zeitliche Entlastung anbelangt, fehlende Betreuungsmöglichkeiten für pflegebedürftige Kinder. Wir haben zu wenig Kurzzeitpflegeeinrichtungen oder zu wenig familienentlastende Dienste, wo den Müttern dann eben auch diese Auszeiten einfach mal gewährt werden können. Die Mütter haben vielleicht einen Anspruch aus der Pflegeversicherung. Es gibt ja Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege oder den Entlastungsbetrag. Also die Mittel sind zumindest zum Teil da, um Entlastungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen, aber es fehlt an Angeboten. Und es fehlt besonders an Angeboten dann, wenn die Kinder größer werden, für ältere Kinder, für rollstuhlpflichtige Kinder, besonders Kinder mit einem hohen Pflegeaufwand, die auch dann einen hohen Pflegegrad haben. Da finden die Mütter oft gar keine Kurzzeitpflegeeinrichtung oder auch gar keine Betreuungskräfte, die mal stundenweise die Betreuung übernehmen können. Also das ist eine ganz große Lücke, die wir haben in unserem Gesundheits- und Sozialsystem, diese fehlende Betreuungsmöglichkeiten für das Kind. Die müssen auch verlässlich sein, die müssen qualitativ gut sein, damit die Mütter die Kinder auch unbesorgt in fremde Hände geben können. Denn sie geben die Kinder nur in andere Hände, wenn sie wissen, da wird mein Kind auch gut versorgt.
Ja.
Dann haben wir sicherlich auch noch Lücken in dieser fehlenden Begleitung der Familien. Ich habe ja eben gesagt, die Eltern müssen sich da selbst durchs System lavieren und das ist mit großen Schwierigkeiten oftmals verbunden. Da wäre es gut, sie hätten da jemanden an ihrer Seite. So etwas haben wir aber auch nicht, ne? Dann die Leistungen, die es gibt, zum Beispiel über die Pflegeversicherung, die ich eben schon genannt habe, wie Kurzzeitpflege beispielsweise, die reichen nicht aus. Die sind zu wenig. Gerade die Entlastung der Mütter, das höre ich immer wieder, zum Beispiel in der Ferienzeit. Die ist kaum mit den Mitteln, die da zur Verfügung stehen, zu erreichen. Eine Mutter hat mir mal gesagt, Ferien ist das Schlimmste. Und dann denke ich, für alle Menschen ist Ferien mit das Schönste im Jahr. Und für die Mütter mit einem pflegebedürftigen Kind ist es das Schlimmste, weil sie eben in diesen Wochen, und das sind ja im Jahr 14 Wochen, wenn man es mal zusammenzählt, für das Kind im Grunde dann von morgens bis abends und auch in der Nacht zur Verfügung stehen und durch die sozialstaatlichen Leistungen, die wir haben, nur sehr begrenzt diese Zeit gestalten können durch Kurzzeitpflege oder andere Betreuungsangebote.
oder auch durch, also wissen viele auch nicht, dass beispielsweise stationäre Kinder- und Jugendhospize auch Entlastungseinrichtungen sind, sage ich jetzt mal,
ja,
bei einer lebensbedrohlichen oder lebensverkürzenden Erkrankung,
genau,
beziehungsweise schwersten Behinderung.
Ja, richtig.
Aber dort erlebe ich auch, dass dann in den Ferienzeiten sind die Häuser voll.
Mhm.
Und die Wartelisten sind unglaublich lange, eben weil, wie Sie gerade gesagt haben, die Ferien sind einfach unglaublich anstrengend für die Familie.
Ja, das stimmt. Das ist ein großes Problem in der Zeit. Und dafür haben wir dann eben auch zu wenig Einrichtungen, die da zur Verfügung stehen.
Wir haben, oder Sie haben schon aufgezeigt, dass die Geburt eines Kindes mit einer sehr schweren Erkrankung oder auch Behinderung das Leben der Familie nachhaltig und langfristig auch verändert. Und Sie haben sich in Ihrer Arbeit intensiv damit beschäftigt, wie vor allem die Mütter auch mit diesen Schicksalsschlägen oder mit diesem Schicksalsschlag, sage ich mal, oder dieser Veränderung umgehen.
Mhm.
Und Sie konnten aufzeigen, dass es vielen Familien gelingt, ihr Leben dann nach einer gewissen Zeit wirklich gut in die Hand zu nehmen, sich den enormen Herausforderungen zu stellen und ja auch wieder einen Familienalltag einen Familienalltag zu gestalten.
Ja.
Und Sie haben so eine Art Prozess des Bewältigungshandelns herausgearbeitet.
Mhm.
Können Sie diesen Prozess vielleicht in ein paar Worten beschreiben?
Mhm, genau, ich versuche das mal relativ kurz zu machen. Also mit der Geburt eines behinderten oder chronisch kranken Kindes oder mit der Feststellung dieser Behinderung geraten die Eltern häufig in so eine Schockphase, wo einfach die Welt im Grunde erstmal zu Ende ist für sie, wo sie nicht wissen, wie es weitergeht und wo sie, also es ist wirklich wie ein Schock erleben, auch komplett handlungsunfähig sind und im ersten Moment auch überhaupt nicht wissen, wie es weitergehen soll. Diese erste Phase muss aber relativ schnell enden, weil dann die Eltern eben auch schon durch das Gesundheitssystem oft angefragt werden. Jetzt müssen Operationen gemacht werden, Behandlungen, Therapien und so weiter. Und das ist so diese zweite Phase, wo die Eltern dann versuchen, sich dem anzupassen. Also alle Forderungen der Experten versuchen sie auch compliant nachzukommen und sie lavieren sich durchs Gesundheitssystem orientierungslos und unsicher. Eine Mutter hat mal gesagt, das ist wie hilflos im Urwald stehen in dieser Anfangszeit und man bemüht sich aber alles zu machen, was man machen soll und man bemüht sich auch noch das alte Leben aufrecht zu erhalten. Genau das gelingt aber nicht, man gerät dann sehr schnell in eine tiefe Erschöpfung und kommt dann zwangsläufig zu der nächsten Phase, wo man quasi eine Neuorientierung seines Lebens und seines Alltags vornehmen muss. Und das geht dann nur, indem ich erstmal ganz viel Wissen erwerbe. So in dieser dritten Phase erwerben die Mütter vor allen Dingen auch ganz viel Wissen über die Erkrankung oder Behinderung. Sie erwerben Fertigkeiten im Umgang mit dem Kind. Sie tauschen sich aus mit Selbsthilfe und erfahren da ganz viele hilfreiche Tipps und sie organisieren ihren Alltag neu. Also das ist eine unheimlich arbeitsintensive Phase, das alte Leben quasi in ein neues Leben umzuorganisieren. Nach einer Weile tritt da auch eine gewisse Routine ein, eine Handlungssicherheit, der Alltag wird stabiler, es kehrt so eine gewisse neue Normalität ein, die aber auch immer wieder ganz schnell in Frage gestellt wird, wenn es zum Beispiel Krisen bei dem Kind gibt, gesundheitlicher Art zum Beispiel, dann ist dieser Alltag auch ganz schnell wieder gestört. Aber es ist erstmal so, dass so eine gewisse Routinisierung da ist. Und im weiteren Verlauf entwickeln sich die Eltern häufig zu regelrechten Experten, gerade eben auch die Mütter werden Expertinnen, Spezialistinnen ihrer besonderen Lebenssituation und sie befinden sich oft auch so auf Augenhöhe mit den professionellen Akteuren. Also sie wissen über die Behinderung oder Erkrankung dann oftmals mehr als der Arzt es weiß und sie wissen, also sie sind eben Spezialisten dieser besonderen Situation mit ihrem Kind und können da auch eben als Spezialisten sehr gut mit den professionellen Akteuren umgehen. Man muss sagen, diese Phasen erfordern aber alle, auch wenn es hinterher zur Routine kommt, auch wenn die Mütter zu Expertinnen werden, das sind unglaubliche Anstrengungen, die die Mütter leisten müssten. Und das ist Schwerarbeit, also Schwerstarbeit sogar, kann man sagen, dieses alles zu bewältigen. Aber sie schaffen das. Das ist enorm, welche Kraft die Frauen dann vor allen Dingen auch entwickeln, um ihre Situation zu bewältigen. Das aber auch eben, ja, zum Teil auch auf Kosten ihrer Gesundheit. Darüber können wir dann gleich sicherlich auch nochmal irgendwann sprechen. Das ist, die sind noch jung, natürlich. Das sind junge Frauen oder im mittleren Lebensalter. Die sind jung, vital, die haben ganz viel Kraft. Aber diese Kraft gerät auch schnell an den Rand.
Mhm. Sie haben auch gerade jetzt das Spezialistentum angesprochen, das die Mütter erwerben, oder dieses Expertentum. Und diese Augenhöhe, mit der Sie dann auch mit Experten oder Fachkräften, Ärzten sprechen können, das ist zum einen, denke ich, gut, definitiv. Auf der anderen Seite stelle ich mir das auch als einen unglaublich großen Druck vor, weil was passiert, wenn ich mal nicht da bin als Mutter und dann diese ganzen Informationen auch zur Verfügung stellen kann, damit mein Kind auch wirklich so versorgt wird, dass ich weiß, dass es auch passt für mein Kind.
Ja, das ist eine große Sorge. Die Mütter haben auch dadurch bedingt große Sorgen, ihr Kind einfach mal in andere Hände zu geben.
Genau.
Oder wenn sie mal selber krank werden oder sie müssten notfallmäßig ins Krankenhaus oder so.
Ja, oder alt.
Ja, oder alt, natürlich auch das, diese Zukunftssorge. Was passiert eigentlich mit dem Kind, wenn ich dann eben auch nicht mehr kann? Ne? Das ist sicherlich auch noch so ein erster Tipp für die Eltern, sich wirklich frühzeitig mit diesem Gedanken auch mal zu beschäftigen und sich damit auseinanderzusetzen, den Gedanken nicht wegzudrängen, sondern sich ihm zu stellen. Was könnte eigentlich sein, wenn, oder was wäre, wenn?
Mhm, mhm. Sie haben gerade auch angesprochen, dass es auch Auswirkungen auf die Gesundheit der Mütter hat. Also weil sie wirklich über meist viele, viele, viele Jahre enorme Anstrengungen bewältigen. Können Sie dazu noch ein bisschen was erzählen?
Das ist so ein aktuelles Projekt, an dem ich zurzeit arbeite. Also durch meine Projekte, die ich in diesem Bereich schon durchgeführt habe, bin ich immer wieder darauf aufmerksam geworden, dass die pflegenden Mütter unter einer enormen gesundheitlichen Belastung stehen. Das Ganze, die Pflegesituation ist körperlich anstrengend, vor allen Dingen erstmal, je nachdem, was das Kind für eine Behinderung hat, müssen sie unter Umständen viel heben, viel tragen, Transferleistungen in den Rollstuhl leisten, und das macht auch was mit der körperlichen Gesundheit. Viele Mütter haben zum Beispiel chronische Schmerzen, chronische Rückenschmerzen. Dann dieser rund um die Uhr Hilfebedarf des Kindes bedeutet ja auch, dass oftmals nächtliche Einsätze zu leisten sind. Viele Mütter kommen, haben kaum noch ungestörte Nächte, sondern sie müssen mehrmals in der Nacht aufstehen und sich um das Kind kümmern. Und das, die entwickeln dann auf die Dauer auch chronische Schlafstörungen. Und das ist auch sicherlich nicht wirklich gesund. Ne? Dann haben wir ja eine sehr lange Dauer der Pflegesituation. Die Kinder sind ja bis ins Erwachsenenalter in aller Regel hinein bei den Eltern. Das sind andere Kinder auch, aber andere Kinder werden selbstständig im Laufe der Zeit. Und die behinderten Kinder haben einfach einen dauerhaften Pflegebedarf, dann eben bis ins Erwachsenenalter hinein, und manchmal bleiben sie auch dann noch in der Familie. Das heißt, das ist eine sehr, sehr langjährige Pflegesituation, die dann eben auch was mit der Gesundheit macht. Psychisch belastend sind eben auch so Dinge wie diese Auseinandersetzungen mit Kostenträgern und Behörden, die Sorge um die Zukunft, aber auch so Dinge wie die fehlende Zeit für Geschwisterkinder. Also die Mütter haben oft ein schlechtes Gewissen, wenn noch andere Kinder in der Familie sind, dass sie den Geschwistern nicht gerecht werden. Und das ist eben auch eine psychische Belastung. Ne? Und ein durchaus nicht zu vernachlässigender gesundheitlicher Faktor ist auch so etwas wie soziale Isolation. Die Mütter können oftmals nicht arbeiten oder nur sehr begrenzt arbeiten. Sie haben kaum Zeit für Hobbys, Freizeitaktivitäten, soziale Kontakte und geraten dadurch zum Teil auch manchmal an den Rand der Gesellschaft. Und auch das ist etwas, was die Gesundheit beeinflusst. Also pflegende Mütter sind in meinen Augen eine Risikogruppe für gesundheitliche Beeinträchtigungen.
Mhm. Welche konkreten Forderungen stellen Sie oder würden Sie formulieren auf Basis Ihrer Erkenntnisse über die vielen Jahre hinweg an Politik, Versorgungsstruktur, die Gesellschaft?
Ja, das ist zum einen, dass man mehr Sensibilität entwickelt auch im Gesundheitssystem für die Situation der Familien. Sie haben am Anfang gesagt, der Blick geht in aller Regel auf das Kind. Das ist sicherlich auch wichtig, dass der Blick auf das Kind geht, aber das Kind ist ja nicht isoliert, sondern das Kind lebt in einer Familie und dazu gehören Mutter, Vater, eventuell Geschwisterkinder. Das heißt, wir brauchen den Blick auf die Gesamtfamilie im Versorgungssystem. Zum Beispiel eben auch, dass man Angebote macht für Geschwisterkinder, die dann eben auch in einer besonderen Situation sind und sich auch vielleicht mal austauschen möchten mit anderen betroffenen Geschwisterkindern. Oder eben die gesundheitliche Situation der Mütter, dass die mehr beachtet wird, dass man zum Beispiel regelmäßige Kuren bewilligt, Vorsorgemaßnahmen, Reha-Maßnahmen für die Mütter, nicht diese normalen, üblichen Mutter-Kind-Kuren, sondern tatsächlich ganz bewusst Kuren für pflegende Mütter und dort eben auch
ohne Kind vor allem auch.
Vor allem ohne Kind, genau, dass sie wirklich mal Auszeit haben für sich selbst, ne? Dann brauchen wir sicherlich auch noch sowas wie feste Anlaufstellen, Beratungsstellen für die Familien, wo sie dann auch eine Beratung erfahren, die ihrer Situation angepasst ist. Wir haben ja Beratungsstellen im Gesundheitswesen. Wir haben Pflegeberatungsstellen, Pflegestützpunkte, aber auch die haben in erster Linie ältere pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige im Blick. Und die Bedürfnisse und die Fragen sind einfach ganz andere bei den jungen Familien. Also da haben wir sicherlich dann eben auch, oder da würde ich die Forderung nach so festen Beratungsstellen aufstellen wollen, ne?
Wir bei der Landesstelle sind ja auch Anlaufstelle und wir können für Familien mit einem schwerkranken Kind, lebensverkürzend erkrankten Kind auch weiter vermitteln, wo es Anlaufstellen gibt. Aber wie Sie sagen, die Bedürfnisse sind ganz anders von jungen Familien.
Ja, genau. Und was mir auch noch so ein Anliegen ist, ich meine, den Frauen müsste man auch ein selbstbestimmtes Leben irgendwo ermöglichen. Ja. Also gesellschaftliche Teilhabe muss auch für Mütter von behinderten, schwerkranken Kindern möglich sein. Sie werden durch die Umstände auch in das traditionelle Rollenmuster gedrängt. Ne? Mhm. Sie können kaum arbeiten, das gibt Auswirkungen auf die Finanzen der Familie, aber später auch auf ihre eigene Situation im Alter. Ne? Also auch da finde ich, an der Stelle sollten wir uns mehr Gedanken machen, wie da auch tatsächlich Inklusion gelebt werden kann. Ne? Denn es ist Exklusion, wenn die Familie nicht in den, oder die Frauen nicht in den Arbeitsmarkt können. Es ist auch Exklusion, das hat mir auch eine Mutter gesagt, wenn sie keine Freizeit hat und keine Hobbys ausüben kann, keine Kontakte pflegen kann. Und da müssen wir als Gesellschaft, glaube ich, einfach noch mal viel stärker dran. Ne?
Mhm. Und Sie haben jetzt die Forderung sozusagen oder die Bedarfe seitens der Versorgungsstruktur genannt. Wenn jetzt Eltern die Folge anhören, den Podcast, gibt es auch konkrete Empfehlungen oder in Anführungszeichen Tipps, Ideen, die Sie den Eltern an die Hand geben können?
Was ich den Eltern oder auch vor allen Dingen den Müttern sagen würde, dass sie von Anfang an versuchen sollen, auch auf sich zu achten, dass sie sich nicht aus dem Blick verlieren. Ich weiß, dass das enorm schwierig ist, vor allen Dingen in der Anfangszeit. Aber dass sie frühzeitig versuchen, auch bewusst etwas für sich zu tun und dadurch auch familiale Unterstützung erstmal einfordern. Manche Mütter scheuen auch davor zurück, den Partner jetzt einzubinden in die Versorgung, weil sie sagen, naja, der arbeitet den ganzen Tag und ich bin ja zu Hause und ich möchte ihn nicht unnötig belasten und ich verdiene ja kein Geld und er verdient aber das Geld für die Familie. Ich glaube, von solchen Gedanken sich einfach auch mal zu lösen und auch Unterstützung einzufordern, auch vom Partner, sodass man selber auch zumindest mal einen Abend in der Woche bewusst etwas für sich tun kann, ein Hobby ausüben kann, raus kann, diese Entlastung also von Anfang an nach Möglichkeit suchen. und auch von Anfang an schauen, wo kann ich mein Kind verlässlich in fremde Hände geben. Mhm. Man muss auch damit leben können, dann, dass andere es etwas anders machen als man selbst und auch wahrscheinlich nicht so gut wie man selbst. Gleichwohl ist es wichtig, das Kind auch mal loszulassen und in andere Hände zu geben, damit man selber wieder Kraft hat, sich später um das Kind dann wieder zu kümmern. Ne?
Ja.
Und ich glaube, der ganz zentrale Tipp ist einfach auch, sich mit anderen Betroffenen zu vernetzen und in die Selbsthilfe zu gehen, also zu schauen, wo gibt es Selbsthilfegruppen für mich. Das ist immer noch der Austausch mit Gleichbetroffenen, bringt sehr, sehr viel.
Mhm. Mhm. Ja, ist interessant. Also mir fällt jetzt auch gerade ein Gespräch ein mit einer Mutter, das ich vor kurzem hatte. Und ihre Tochter war dann für die Ferien in der Kurzzeitversorgung dann untergebracht. Und sie saß dann abends mit ihrem Mann da und sie mussten wirklich erstmal überlegen, was machen wir jetzt?
Ja.
Also sie hat dann auch gemeint, sie sind dann, das hat wirklich erst eine Weile gedauert, bis sie dann auf die Idee gekommen sind, wir könnten ja ins Kino gehen.
Ja, genau.
Also
das stimmt.
So ganz blank. An Ideen und Vorstellungen.
Ja.
Und plötzlich sich da selber wieder so, ja, so wahrzunehmen, was will, worauf hätte ich denn eigentlich mal Lust?
Genau.
Und welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich,
ja,
hier so bei uns in der Stadt oder in der Gemeinde?
Das stimmt. Und sich als Paar auch nicht aus dem Auge zu verlieren. Das passiert natürlich auch unter Umständen schnell, dass man sehr bewusst vielleicht zumindest einmal im Quartal versucht, miteinander abends essen zu gehen oder sowas. Das sind so kleine Sachen, aber die können sehr, sehr wichtig sein.
Ja, denke ich auch. Sie haben gerade gesagt, dass Sie momentan zu den gesundheitlichen Auswirkungen von pflegenden Müttern forschen. Gibt es noch ein anderes oder weitere spannende Projekte, wo Sie sagen, dazu würde ich gerne mal richtig viel Zeit investieren und auch Geld, und was reizt Sie?
Also ich würde an diesem Thema der gesundheitlichen Situation gerne dranbleiben wollen. Mhm. Das ist ein sehr kleines Projekt, was ich gemacht habe. Es ist quasi erst der Einstieg in das Thema. Und dieses Thema ist mir sehr wichtig, da dran zu bleiben. Und vor allen Dingen ja noch so ein zweites Thema, also die Stärkung der Familien. Also wie kann man auch die Resilienz fördern von Familien? Was gibt es vielleicht auch so für Interventionen, so Programme für Eltern mit einem behinderten oder schwerkranken Kind, die gezielt auf die Situation dieser Familien eingehen? Sowas gibt es in anderen Ländern, aber für Deutschland gibt es so etwas noch kaum. Also das wäre sicherlich mal so ein Punkt, den ich gerne angehen würde.
Sehr spannend. Ja, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Langsam zum Ende. Haben Sie noch was Sie gerne sagen möchten? Irgendetwas, was Ihnen noch auf dem Herzen liegt?
Ja, ich möchte noch sagen, dass gerade die pflegenden Mütter viel zu selten eine Würdigung ihrer Leistung erfahren und eine Wertschätzung ihres Engagements. Und das halte ich für absolut wichtig. Sie erbringen eine enorme gesellschaftliche Leistung. Sie erbringen eine hohe volkswirtschaftliche Leistung. Auch das muss gesagt werden. Und erfahren viel zu selten Würdigung und Wertschätzung. Und das möchte ich allen mitgeben, dass sie das doch den pflegenden Müttern unbedingt stärker deutlich machen.
Ich glaube, diesen Satz setze ich ganz am Anfang ins Intro.
Dankeschön.
Ja, vielen, vielen Dank, Frau Büker.
Ich bedanke mich auch.
Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, eigene Themenvorschläge haben oder Ideen oder selbst auch einmal in ein Interview kommen möchten und von Ihrer Geschichte erzählen wollen, dann schreiben Sie mir gerne. Ich freue mich. Sie erreichen mich unter der info@kinder-palliativ-landstelle.de. Die Adresse finden Sie auch noch unten in den Shownotes, dann können Sie sie einfach abrufen. Ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ich kann versprechen, es wird wieder ein tolles, spannendes, offenes und persönliches Gespräch geben. Machen Sie es gut!